Weißt du, also wenn man heute so an einen Kleingarten denkt, dann hat man ja sofort ein ganz bestimmtes Bild im Kopf.
So einen perfekt getrimmten Rasen, ne?
Exakt. Rasen, vielleicht der obligatorische Gartenzwerg, der da freundlich unter dem Apfelbaum hervorgrinst. Man liegt in so einem extrem bequemen Liegestuhl, hat in der einen Hand eine Tasse Kaffee und in der anderen ein Stück Kuchen.
Und im Hintergrund wird dann rhythmisch der vollautomatische Rasensprenger.
Ja, genau. Die absolute Idylle halt. So eine kleine, reibungslose, grüne Oase der Ruhe direkt vor der eigenen Haustür.
Naja, aber dieses Bild, das solltest du am besten sofort wieder vergessen.
Okay.
Ja, reiß es gedanklich am besten in tausend Stücke. Denn wenn wir uns mal ansehen, wo diese ganze Kleingartenkultur historisch eigentlich herkommt, dann landen wir ganz schnell in einer Realität, die absolut nichts mit Sonntagsspaziergängen zu tun hat.
Sondern?
Das war kein Freizeitvergnügen, das war handfestes Survival-Training.
Wow, okay. Und genau dorthin nehmen wir dich heute mit. Willkommen zu unserer neuen Recherchereise. Wir haben für unseren heutigen Ausflug in die Quellen nämlich ein extrem faszinierendes Dokument auf dem Tisch liegen.
Die offizielle Vereinschronik der Eschenallee.
Richtig. 50 Jahre Familiendauergärten Eschenallee e.V. aus Aachen. Und unsere Mission für dich heute lautet: Wir wollen herausfinden, wie viel Schweiß, Improvisation und ja, purer Willen eigentlich nötig waren, um aus so einem Stück städtischer Brachlandschaft im Jahr 1952 ein Gartenparadies zu erschaffen.
Um das wirklich zu greifen, müssen wir uns halt kurz klar machen, wo wir uns zeitlich befinden. Wir schreiben den April 1952. Der Zweite Weltkrieg ist da gerade mal 7 Jahre her.
Aachen lag ja auch noch in Trümmern, zu großen Teilen.
Absolut. Die Stadt ist gezeichnet von Zerstörung und dem mühsamen Wiederaufbau. Wir reden von einer Zeit, in der Ressourcen brutal knapp sind. Kalorien waren oft noch ein Thema, ne?
Verständlich.
Also eigener Kartoffelnanbau war da kein hipper Großstadttrend, sondern schlichtweg eine Notwendigkeit zur Existenzsicherung. Die Menschen hatten nach einer harten Arbeitswoche echt alles andere im Kopf als entspannte Erholung.
Okay, dröseln wir das mal auf. Es ist Frühjahr 1952 und eine Gruppe von Leuten bekommt von der Stadt Aachen ein Grundstück zugewiesen. Ein Areal namens Meyers Wiese, das liegt zwischen der Rohstraße und dem Birkenweg.
Genau.
Wir sprechen hier über eine Fläche von immerhin 17.350 Quadratmetern. Die wird in 49 einzelne Gärten aufgeteilt, sodass jeder Garten am Ende so knapp 300 Quadratmeter hat. Auf dem Papier klingt das ja erst einmal nach einem riesigen Glücksgriff.
Ja, man könnte fast von einem Geschenk der Stadt ausgehen. Aber die Aktenlage zeigte ein ganz anderes Bild. Die Stadt Aachen hat dieses Land keineswegs aus reiner Großzügigkeit übergeben. Dahinter steckte ein massiver stadtplanerischer Druck.
Da gab es harte Auflagen, oder?
Oh ja. Eine der zentralen Bedingungen war, dass diese neue Anlage zwingend Mitglieder aus anderen, bestehenden Gartenanlagen aufnehmen musste.
Okay, welche waren das?
Konkret werden da die Anlagen am Pontweg oder an der Westhöhe genannt. Die wurden von der Stadt nämlich aufgelöst.
Da muss ich mal kurz reingrätschen, um das für dich als Zuhörer klarer zu machen. Das bedeutet ja, diese Menschen wurden quasi zwangsumgesiedelt?
Ja, im Grunde schon.
Du hast dir vielleicht woanders schon mühsam ein paar Beete angelegt und die Stadt sagt dann einfach:
Wir brauchen den Platz für den Wiederaufbau, ihr müsst da weg.
Genau. Das ist ja ein enormer Frustrationsfaktor direkt zum Start. Und dann kommt natürlich die Frage der Bezahlung auf den Tisch. Der Stadtverband verlangte für dieses Stück Land eine Pacht. Ich nenne dir jetzt mal die Zahl aus der Chronik: 3 Pfennig pro Quadratmeter. Du, der uns gerade zuhört, denkst jetzt wahrscheinlich: Wow, 3 Pfennig. Selbst inflationsbereinigt ist das ja lächerlich wenig. Wo muss ich unterschreiben?
Warte, bevor wir jetzt sagen, das war ein Schnäppchen, müssen wir uns ansehen, was genau sie da gepachtet haben.
Ah, der Haken an der Sache.
Genau der. Wenn man tiefer in die Akten schaut, findet man dort einen massiven Einspruch des damaligen Vorstandes gegen genau diese 3 Pfennig.
Die haben sich gewehrt.
Vehement. Und der Grund dafür steht schwarz auf weiß in der Chronik. Die schwierige Beschaffenheit des Grundstückes mit starker Hanglage. Der Vorstand hat echt so lange verhandelt, bis die Pacht auf 2 Pfennig gedrückt wurde.
Eine Pachtminderung von 33% bei einem Betrag, der ohnehin schon mikroskopisch klein wirkt. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist doch ein offizielles Eingeständnis der Stadt, dass dieses Grundstück eine absolute Zumutung war?
Absolut.
Das ist, als würde man dir heute ein Grundstück für 1 Euro im Monat vermieten, aber du musst es erstmal mit bloßen Händen terrassieren, bevor du auch nur daran denken kannst, einen Samen zu pflanzen.
Und terrassieren heißt in der Realität der 1950er Jahre halt ohne Bagger, ohne motorisierte Erdbeweger.
Nur Muskelkraft.
Genau. Wenn du an einem steilen Hang einfach Beete anlegst und es regnet, wäscht dir das Wasser den kompletten Mutterboden direkt den Berg hinunter. Du musst also flache Stufen in diesen Hang schlagen.
Bei 300 Quadratmetern pro Garten. Wahnsinn.
Wir reden hier davon, zig Kubikmeter schwere, feuchte Erde abzutragen und an anderer Stelle wieder aufzuschütten. Alles mit Spaten, Spitzhacke und Schaufel. Das waren hunderte von Schubkarrenladungen. Das Gelände wollte schlichtweg kein Garten sein.
Okay, hier wird's nämlich wirklich spannend. Wenn du diesen Hang nach Wochen der Knochenarbeit endlich in Stufen gehackt hast, hast du ein neues Problem. Du willst Pflanzen setzen. Und was brauchst du zwingend?
Wasser.
Richtig. Aber wie sah denn die Infrastruktur auf Meyers Wiese im Jahr 1952 aus?
Es gab schlichtweg keine. Null.
Nichts?
Nichts. Die Chronik ist da sehr schonungslos. Es gab keine gemütlichen Gartenhäuschen, nur die nackte Erde. Und das Wichtigste, es gab weder einen Stromanschluss, noch gab es fließendes Wasser.
Kein Wasseranschluss. Lass das mal kurz sacken. Wenn es im Sommer mal 2 Wochen nicht regnet, stirbt dir deine komplette Nahrungsgrundlage weg. Wie überlebt ein Garten ohne Wasser?
Tja, das ist die große Frage.
Die Chronik beschreibt hier ein Utensil, das mir beim Lesen echt eiskalte Schauer über den Rücken gejagt hat. Den Karren.
Oh ja, der Wasserkarren.
Es gab da einen Karren mit einem aufgesetzten Wassertank. Und mit diesem Ungetüm mussten die Gärtner losziehen, um Frischwasser von städtischen Zapfstellen in der Umgebung zu holen.
Lass uns mal die Logistik von diesem Karren durchdenken. 1 Liter Wasser wiegt genau 1 Kilogramm. Wenn du einen Tank mit, sagen wir, 100 Litern hast, bewegst du 100 Kilo pure Masse.
Plus das Gewicht vom Karren selbst. Schweres Holz, eiserne Räder.
Eben. Wir reden von weit über 100 Kilo. Und zwar nicht über asphaltierte Straßen, sondern über schlammige Wege.
Wo sich die Räder festsaugen.
Genau. Und als wäre das nicht genug, erinnerst du dich an die Hanglage. Du musstest dieses massive Gewicht am Ende den verdammten Berg hinaufziehen.
Und dann bist du oben, völlig außer Atem und musst das Wasser einmal für einmal auf die trockene Erde kippen. Der Boden saugt es sofort weg, der Tank ist leer und du kannst direkt wieder den Berg hinunterholpern.
Eine absolute Sisyphus-Arbeit. Da möchte ich dich, der uns gerade zuhört, mal ganz direkt fragen. Was löst dieses Bild in dir aus?
Mich macht das schon beim Zuhören fertig.
Die 40-Stunden-Woche gab es damals ja nicht. Diese Leute haben hart körperlich gearbeitet. 6 Tage die Woche auf dem Bau oder beim Trümmerräumen. Der Körper tut ohnehin weh.
Und dann kommt der Sonntag.
Und anstatt die Beine hochzulegen, spannst du dich vor einen schweren Holzkarren und ziehst ihn durch den Matschberg auf. Das war keine Erholung. Sie haben geackert, um eine Basis für die Zukunft zu schaffen.
Ich verstehe einfach nicht, wie man da nicht hinschmeißt. Du hast Schwielen an den Händen, der Rücken schmerzt vom Terrassieren und dann geht abends die Sonne unter.
Und Strom gab es ja nicht.
Genau. Die gesamte Kolonie fällt in pechschwarze Dunkelheit. Ich dachte echt beim Lesen, die fallen dann einfach bewusstlos auf ein Feldbett und schlafen. Was sollen sie im Dunkeln auch sonst machen?
Genau das dachte ich auch erst. Aber hier offenbart die Chronik ein Detail, das alles verändert. Die Abende waren nämlich alles andere als leise oder einsam.
Sie haben die Nacht quasi zum Tag gemacht, nur eben ohne Strom. Da heißt es wörtlich, Kerzenschein erhellte das Dunkel und statt eines Radios holte man die Quetschbüll heraus.
Die Quetschbüll, ja.
Für alle Nicht-Aachener, das ist ein Akkordeon. Da saßen diese erschöpften Menschen in einer nach frischem Holz riechenden Laube zusammen, im flackernden Licht von ein paar Kerzen. Einer spielte Quetschbüll und alle haben gesungen.
Das ist der Punkt, an dem wir mal in die Tiefe gehen müssen. Braucht es vielleicht genau diesen totalen Entzug von modernem Luxus, um so eine echte soziale Bindung zu erzeugen?
Du meinst, weil kein Fernseher da war, der sie berieselt hat?
Exakt. Du bist gezwungen, selbst für Unterhaltung zu sorgen. Und du kannst dich im Dunkeln nicht isolieren. Du musst physisch zusammenrücken, um im Schein der wenigen Kerzen zu sitzen.
Aus einer Notgemeinschaft am Wasserkarren wird abends eine Schicksalsgemeinschaft.
Diese Abende haben die DNA dieses Vereins geprägt. Es war eine Romantik, absolut, aber eine Romantik, die aus purem Mangel geboren wurde.
Eine aus der Not geborene Romantik. Besser kann man es nicht zusammenfassen. Und das Schöne ist ja, der Schweiß hat Früchte getragen. Die Erträge wurden besser und aus den einfachen Holzlauben wurden bald echte, feste Steinhäuser.
Ein gewaltiger Sprung in der Lebensqualität. Der aber nur möglich war, weil dieser Gemeinschaftsgeist weiterlebte. Denk an Chang Hirz.
Ah, Chang Hirz. Ein großartiger Name. Das klingt nach einem zupackenden Handwerker.
Das war er definitiv. Er wurde schon im Oktober 1953 zum Ehrenmitglied ernannt für seinen ständigen Einsatz beim Bau dieser massiven Steinhäuser.
Und das Verrückte ist ja, zu dem Zeitpunkt besaß der noch nicht mal einen eigenen Garten dort, oder?
Richtig. Er hat seine spärliche Freizeit geopfert, um am Hang schwere Steine für die Häuser der anderen zu schleppen.
Wahnsinn. Jemand, der sich für die Gruppe aufreibt, ohne eigenen Profit.
Das ist der Beweis, dass diese Nächte bei Kerzenschein eine Gruppe hervorgebracht haben, die füreinander durchs Feuer ging.
Und dieser Geist ließ sie größer träumen. 1956 und 1957 rückt der ganz große Traum in greifbare Nähe. Der Bau eines echten, massiven Vereinsheims. Das Symbol dafür, dass man den Überlebenskampf gewonnen hat.
Ein Ort für noch mehr Gemeinschaft, ja.
Ein echtes Dach, wo der Wind nicht pfeift und das Akkordeon im Warmen klingen kann. Das fühlt sich an wie das perfekte Happy End, oder?
Es fühlt sich so an, ja. Aber hier muss ich die Euphorie leider etwas bremsen.
Oh oh.
Wo viel Licht ist, da ist auch ein dunkler Schatten. Die Idylle, die sich diese Menschen so blutig erarbeitet haben, wird in den kommenden Jahrzehnten existenziell auf die Probe gestellt.
Die späten 60er und frühen 70er, richtig? Da wird es plötzlich extrem ungemütlich in der Eschenallee.
Tiefe Risse. Eine unheimliche Serie von Einbrüchen erschüttert die Kolonie. Juli 1967, August 1968, Mai 1970. Immer wieder dringen Diebe in das Vereinsheim ein.
Das vergiftet doch das ganze Gefühl der Sicherheit.
Total. Der materielle Schaden war oft banal. Zigaretten, Schokolade. Aber der psychologische Effekt auf Leute, die jeden Stein selbst hochgetragen haben, ist verheerend.
Und das war ja leider nur das düstere Vorspiel. Wir schreiben den April 1972. Ein Karfreitagmorgen. Die Mitglieder wollen sich eigentlich nur zu einem gemütlichen Frühschoppen treffen.
Doch als sie sich nähern, sehen sie eine gewaltige Rauchsäule in den Himmel steigen. Ein verheerendes Feuer wütet in der Anlage.
Oh mein Gott.
Das geliebte Vereinsheim, das Herzstück all ihrer Bemühungen, steht lichterloh in Flammen. An diesem Morgen droht alles, wofür sie seit 1952 gekämpft haben, in Schutt und Asche zu zerfallen.
Ein absoluter Albtraum. Du trägst den verdammten Berg ab, schleppst Wasser, baust Stein auf Stein und dann das. Wie wir darauf reagiert haben, das ist eine Geschichte voller Dramatik, die wir uns ganz sicher ein anderes Mal genauer ansehen werden.
Absolut. Aber bevor wir diese historische Akte für heute schließen, möchte ich dir, der uns gerade zuhört, noch einen Gedanken mit auf den Weg geben.
Schieß los.
Lass uns den Bogen spannen zu unserem bequemen Liegestuhl heute. Wenn wir in unseren hochtechnisierten Wohnungen sitzen, Wasser fließt auf Knopfdruck, Licht geht per Sprachbefehl an, haben wir durch diese absolute Bequemlichkeit vielleicht genau das verloren, was die Menschen 1952 unzerstörbar zusammengeschweißt hat?
Krass, ja.
Haben wir im Überfluss verlernt, wie man echte Gemeinschaft aufbaut, weil uns schlichtweg der zwingende Mangel fehlt, der uns dazu bringt, im Dunkeln zusammenzurücken?
Das ist eine Frage, die wirklich nachklingt. Vielleicht ist der Weg zur echten Idylle am Ende gar nicht so reibungslos, wie wir uns das heute immer wünschen. Nimm diesen Gedanken mal mit, lieber Zuhörer. Denk mal drüber nach, wenn du das nächste Mal mühelos den Wasserhahn aufdrehst. Danke, dass du uns heute begleitet hast und bis zum nächsten Mal.